Wir wollen auf die Schriftlesung hören, an diesem Sonntag aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 5 bis 14. Jesus und die Samaritanerin. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte: Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen, er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Gemeinsam beten wir mit allen Christinnen und Christen auf dieser Welt, bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Herr, wir bitten dich um ein offenes Herz und offene Ohren, einen wachen Verstand, dass wir dein Wort hören und verstehen können, darauf vertrauen können und es dann auch leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der eine kommt, der andere geht. Irgendwie zieht sich das durch diese Woche. Die einen gehen, die anderen sind da, sind gekommen. Auch in Amerika haben wir das gemerkt. Am Montag, der eine ging, Joe Biden, der andere kam, Donald Trump. Und heute in Wiesbaden, nach 16 Jahren einen Wechsel im Amt des Kirchenpräsidenten, der Kirchenpräsidentin, Volker Jung wird nach 16 Jahren verabschiedet und Professorin Dr. Christiane Tietz wird heute in Wiesbaden eingeführt. Fast zeitgleich jetzt hier zu unserem Gottesdienst geht es in Wiesbaden los. Und auch in der Gesamtkirchengemeinde hat sich diese Woche eine neue Veränderung abgezeichnet. Matthias Leschon wird am 13. April verabschiedet aus seinem Dienst und Pfarrer Dr. Adrian Schleifenbaum wird ab 1. August diesem Bezirk Petrus übernehmen. Der eine kommt, der andere geht. Eben in der Schriftlesung haben wir den Predigttext schon gehört. Jesus kommt. Er kommt nach Sychar in Samarien und setzt sich an diesen Brunnen. Und das nicht zufällig. Jesus war natürlich oft mit seinen Jüngern unterwegs, aber im Vers direkt vor dem Predigttext heißt es, es musste. Es war also ein göttlicher Plan. Es war etwas dahinter und dass Jesus gerade dorthin gehen sollte. In ein Gebiet, wo Juden normalerweise gar nicht oder nur ungern hingingen. Es hätte auch eine andere Möglichkeit gegeben, in den Norden zu gehen, durch den Jordangraben, das Jordantal. Aber es heißt, Jesus musste, sollte dorthin gehen. Und so setzt er sich an diesen Brunnen in Sychar in Samarien. Wir haben schon ein bisschen was über die Stadt gehört. An dieser Stelle, ganz nah, gab es einen Brunnen. Es gab ein Grundstück, das hatte der Erzvater Jakob gekauft, später seinem Sohn Josef geschenkt. Und der Überlieferung nach sind dort auch die Gebeine von Josef begraben. Dieser Brunnen, gerade mal 2,5 Meter breit, mindestens 24 Meter tief, vielleicht sogar 50 Meter, da sind die Forscher sich nicht ganz einig. Das heißt, es war ein tiefer Brunnen, aus dem dort Wasser geschöpft werden sollte und geschöpft werden konnte, nur mit Hilfe natürlich von Geräten. Dann will ich Ihnen noch was sagen über das Verhältnis von Juden und Samaritern, Samaritanern. Samariter, Samaritaner, das ist das gleiche Volk, gibt nur verschiedene Varianten, eben sie zu benennen. Ich denke mal, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist uns allen ein Begriff. Also was waren das für Leute, diese Samariter? Und warum haben die Juden so herablassend auf sie geschaut, von ihnen Abstand gehalten? Auch das Nordreich Israel gehörte ja zum Volk Israel, zu den Juden. Aber im Jahr 722 kamen die Assyrer, haben das Nordreich erobert und die hatten auch andere Gebiete erobert und haben dann deren Bevölkerung im Nordreich angesiedelt. Und im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte bildete sich dort eine Mischbevölkerung. Es waren also nicht mehr, in Anführungsstrichen, die reine jüdische Bevölkerung, sondern eine Mischbevölkerung. Als dann Jahre später auch das Südreich Juda erobert wurde und die Juden nach Babylon weggeführt wurden, und dann später wieder kam, wollten sie in Jerusalem den Tempel aufbauen. Die Samariter aus dem Norden wollten helfen, aber das haben sie abgelehnt. Ihr habt euch vermischt mit der anderen Bevölkerung. Und deswegen gab es eben diese Trennung zwischen den Juden und dieser Mischbevölkerung. Selbst heute gibt es noch Samariter in Nablus, Westbank, das ist Samaria, Nablus. Man geht aus von noch 200-300 Samaritern, die es gibt und die dort Gott anbeten. Ihre Bibel ist nur die Tora, die 5 Bücher Mose. Und der Heilige Berg ist für sie nicht der Zionsberg in Jerusalem, sondern der Berg Gerizim. Soweit der Exkurs. Aber was macht Jesus nun? Er sitzt da am Brunnen und wir erfahren über ihn, er ist durstig, er ist müde. Man könnte auch übersetzen, er ist erschöpft. Jesus ist ein Mensch, so wie wir. Könnte da einfach mal ganz schnell drüber hören, aber es ist ja der Bibel ganz wichtig, dass wir das wissen. Jesus ist wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch. Deswegen kann er uns verstehen, wenn wir erschöpft sind, müde, voller Sorgen, wenn wir krank sind. Jesus war ein ganz normaler Mensch und ein wahrer Gott. Beides. Wir können das nach unserem Verstand nicht fassen, aber beides ist eben wichtig. Der Hebräerbrief hat es später mal zusammengefasst und hat gesagt, ja, es war wichtig, dass Jesus so war, einer wie wir, ein Mensch wie wir, damit er uns versteht, dass er barmherzig ist, gnädig mit uns, ein hoher Priester, der für uns eintreten kann, um unsere Schuld zu sühnen. Und so sitzt Jesus an diesem Brunnen und wartet. Und diese samaritische Frau kommt zur sechsten Stunde, das ist so zwischen 11 und 12 Uhr zur Mittagszeit. Jetzt muss man sich das vorstellen, das war nicht Wetter, wie wir das heute haben, sondern heiß. Heiß, mittags. Normalerweise ging niemand zum Brunnen in der Mittagszeit, sondern früh am Morgen, wenn es kühl war, dann füllte man seine Wasservorräte auf, die man dann den Tag über hatte und trank. Und vielleicht ging man abends nochmal hin, wenn man viel Wasser brauchte, damit man auch für die Nacht was hatte. Aber mittags? Warum geht diese Frau mittags dorthin? Später im Evangelium erfahren wir, dass diese Frau 5 Männer gehabt hat. Jesus sagt, ja, ich kenne dich, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Also sagen wir mal so, wir können davon ausgehen, dass diese Frau ja nicht sehr beliebt war, dass andere über sie schlecht geredet haben, sie vielleicht schräg angeguckt haben, vielleicht auch Abstand zu ihr gehalten haben und sie wollte das vermeiden. Deswegen ging sie hin an den Brunnen zu einer Zeit, wo man davon ausgehen konnte, dass ihr keiner begegnet. Die Frau scheint da ziemlich allein zu sein, ausgestoßen zu sein. Und ich stelle mir da die Frage, wie ist es bei uns? Kann jeder Mensch kommen? Oder gibt es das nicht auch, dass wir mal über den einen oder die anderen ja, die Nase rümpfen, manchmal ja auch wortwörtlich, wenn manche nicht so gut riechen? Aber auch sonst, was macht die denn hier? Was macht der hier? Und wie ist es vielleicht auch in der Vergangenheit gewesen? Das frage ich mich auch, dass man vielleicht manche auch irgendwie verprellt hat durch ein falsches Wort, die falsche Predigt, die falsche Aussage. Ja, Menschen, die nicht mehr herkommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch dem immer wieder stellen. Als Gemeinden sind wir offen für die Menschen. Als Gemeinden, die wir zusammenkommen, hier auch organisatorisch, wir sind mehrere Gemeinden hier im Nachbarschaftsraum und es gibt unterschiedliche Angebote für die Menschen. Die Menschen in der Weststadt sind andere als die, die hier in der Johanneskirche sind oder in der Petruskirche oder in Schlangenzahl wohnen. Es gibt andere Menschen, ja, auch nach ihren sozialen Schichten oder diejenigen, die manchmal hier auch vor der Johanneskirche übernachten. Wir haben junge Menschen, die sich in unserer Lukaskirche treffen. Es ist so wichtig, dass wir als Kirche verschiedene Angebote haben und dass wir gemeinsam gucken, sind wir offen, können Menschen bei uns hinkommen, alle, egal was sie vielleicht auch für eine Vergangenheit haben, dass wir nicht gleich sie verurteilen oder die Nase rümpfen, sondern dass sie ankommen, da sein können, so wie Jesus sich einfach hingesetzt hat und gekommen und diese Frau konnte zu ihm kommen. Und auch die Johanneskirche spielt ja eine wichtige Rolle für uns hier in Gießen. Auch hier gibt es sicher eine Schwelle, hier reinzukommen, auch wenn wir offen sein wollen. Es gibt immer wieder noch Menschen oder es gibt Menschen, die eben eine Kirche nicht betreten wollen oder können. Aber wir wollen offen sein, dass Menschen hier reinkommen zu unseren Gottesdiensten, Veranstaltungen, zur Kirchenmusik, zu den Konzerten, zum Gebet für den Frieden, zu den Konzerten anderer Veranstalter. Und da ist, ja, da hat ein Küster, eine Küsterfamilie eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, eben diese wunderschöne, große Aufgabe, gastfreundlich hier das zu gestalten, so wie sie es getan haben, wie sie es tun, dass die Menschen gern hier reinkommen, dass die Kirche aufgeräumt ist, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie freundlich begrüßt werden. Ja, dazu scheint auch noch die Sonne. Ja, also dass Menschen gern hier reinkommen, sich wohlfühlen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe, die Sie haben als Küster, die Sie gelebt haben, die Sie leben, dass Menschen gern hier reinkommen. Klar, Sie sind nicht die Einzigen. Es ist unser aller Aufgabe, dass Menschen gerne reinkommen und sich hier wohlfühlen. Dann möchte ich noch was sagen zu dem Wasser. Sie haben es vielleicht schon gehört bei der Lesung. Über das Wasser ist auf zwei Ebenen die Rede. Die erste Ebene ist eben das Wasser, was wir sehen, was wir trinken. Das Wasser, in dem die Blumen jetzt stehen, das ist die eine Ebene. Jesus hat Durst, er ist erschöpft, er möchte Wasser haben. Die andere ist die Bildebene. Jesus sagt, dieses Wasser steht eigentlich für das lebendige Wasser, das, was ich geben will. Ja? Und die Frau, zumindest hier am Anfang des Gesprächs, sie ist immer noch bei diesem ganz normalen Wasser, was wir trinken. Sie versteht es nicht, dass Jesus im übertragenen Sinne über dieses Wasser spricht. Im Sinne davon, ja, was er ergeben will, dass er ihr Lebensdurst stillen will. Jesus bittet um Wasser und zeigt sich bedürftig. Ich habe Durst, ich bin müde. Gib mir zu trinken. Er zeigt sich bedürftig, macht sich klein, macht sich nicht groß, sagt nicht, liebe Frau, ich habe dir was zu sagen, sondern er macht sich bedürftig, ich habe eine Bitte an dich. Ganz tolle seelsorgerliche Art, wie er mit dieser Frau steht, redet, gib mir doch bitte was zu trinken. Und die Frau wundert sich, einen Grund habe ich schon genannt, das Verhältnis von Juden und Samaritanern, dass die Juden eigentlich ungern mit den Samaritern etwas zu tun haben wollten. Und das Zweite ist, dass normalerweise ein Rabbi nicht mit einer Frau allein sprach. Und so wundert sie sich doppelt, dass er sie anspricht. Und hier zeigt sich auf eben ganz behutsame, seelsorgerliche Weise das Interesse, was Jesus an dieser Frau hat. Die Liebe, die er für sie hat. Also wie gesagt, sie ist verwundert. Er spricht sie an und will ihr eigentlich selber etwas geben. Viel mehr geben als das, was die Frau ihr geben kann. Er möchte, dass sie versteht, wer er ist. Dass er nicht nur der Rabbi ist, sondern dass eben der Messias ist. Der Retter, der Heiland, der Sohn Gottes, der Erlöser, der sie liebt und für sie da ist. Und er will ihr lebendiges Wasser des Lebens schenken, lebendiges Wasser, das sie neu anfangen darf. Lebendiges Wasser, das ihre Schuld vergeben ist und eine Hoffnung, die auch dem Tod standhält. Wasser, das in die Ewigkeit, in das ewige Leben quillt. Was ist dieses lebendige Wasser? An dieser Stelle wird es nicht gesagt, aber an anderer Stelle im Johannesevangelium, da geht es nochmal um dieses lebendige Wasser und die Ströme des lebendigen Wassers, die Jesus geben will. Und da heißt es dann zur Erklärung, Jesus sprach von diesem lebendigen Wasser, diesen Strömen lebendigen Wassers. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Jesus war noch nicht verherrlicht. Das heißt, dieses lebendige Wasser, was Jesus schenken will, ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Den möchte ihr geben, dass sie zum Glauben kommt, dass sie ihm vertraut und dass sie diesen Heiligen Geist hat und behält. Der Heilige Geist, der ihr immer wieder das Wort Gottes aufschließt, der sie ermutigt, der ihr zeigt, dass sie von Gott geliebt ist, der ihr hilft zu beten, zu hoffen, zu glauben, zu lieben. Und das eben ihr ganzes Leben lang bis in die Ewigkeit. Jesus lädt sie ein zur Nachfolge, ihm zu vertrauen und mit ihm zu leben. Und das tut er auch heute, dass er uns immer wieder einlädt, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, immer wieder neu schenkt, dass wir den Glauben nicht verlieren, die Hoffnung nicht verlieren, dass wir in allen Schwierigkeiten darauf vertrauen, dass er da ist und uns hält und trägt und diese ganze Welt. Und auch für uns als Gemeinden, als Kirche, bei allen Veränderungen, die anstehen, in denen wir sind, eben auch in diesem Jahr, dass wir ja miteinander klären müssen, wie wollen wir im Nachbarschaftsraum gemeinsam Kirche sein? Wie wollen wir uns organisieren? Welche Absprachen brauchen wir? Welche Form brauchen wir? Und da geht es ja nicht um die Struktur an sich, sondern darum, dass wir unseren Glauben fröhlich leben können und ihn weitergeben können. Und was hilft uns dabei? Ströme lebendigen Wassers. Den Heiligen Geist will er uns schenken und dass dieses Wasser eben auch durch uns hindurchgeht und dass wir es weitergeben, dass wir es leben und einander bezeugen, dass dieses Wasser, dieser Glaube, den Jesus uns schenkt, dass er eben weitergetragen wird an die Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, auch hier in Gießen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.